Ja, hallo und herzlich willkommen zur 24. Folge von OMR Takeaway. Mir per Video zugeschaltet ist hier meine Kollegin und Plattformexpertin Julia Gümbel. Die ist ein wenig kränklich, deswegen ist sie von zu Hause aus zugeschaltet. Deswegen gibt es diesmal auch keinen Videopodcast bei Spotify, den ihr sonst anschauen könnt. Aber auf der Tonebene sind wir noch da. Mein Name ist Roland Eisenbrand, ich bin Head of Content bei OMR. Und Julia und ich streiten uns quasi einmal in der Woche darüber oder diskutieren darüber, was der heiße Scheiß im Internet und im Marketing ist. Und worüber sprechen wir diese Woche, Julia?
Ja, diese Woche sprechen wir einmal über Edits und Clipper und wie Clipper so vielen Serien und Songs und auch Automarken zum Beispiel zum Erfolg verhelfen. Dann geht es einmal um Hollywood und AI. Natürlich, ihr habt es alle mitbekommen, Seedance hat die Hollywood-Szene erschüttert. Und dann sprechen wir auf einmal über ein virales Essay über die KI-Zukunft. Und das wiederum lässt die Börse erzittern. Also, viel Spaß!
Ja, bevor wir jetzt zum ersten richtigen Thema der Folge kommen, wollte ich noch ein kleines Nugget hier quasi droppen. Und zwar habe ich mich beschäftigt mit dem Thema OpenClaw ja schon länger, wie ihr ja auch schon mehreren Folgen mit anhören konntet, durftet, musstet. Und ich habe mich natürlich wie ganz viele gefragt, wie viel Kohle hat der Typ jetzt bekommen? Wie viel Geld hat dieser Österreicher, der Peter Steinberger, für die Übernahme von OpenClaw durch OpenAI bekommen? Und ich habe mal meine Kontakte spielen lassen und habe eine Quelle in dem Silicon Valley aktiviert. Und diese Person hat mir jetzt gerade eine Zahl rübergeworfen, will ich dazu nicht zitieren lassen, aber sagt, er hatte eine ganz verlässliche Quelle. 30 Millionen US-Dollar soll der bekommen haben für OpenClaw, was ja eine krasse Summe ist. Ich habe mich dann auch ein bisschen mit dieser Summe mal geschaut. Es gibt eine Plattform, die heißt Blind, und da tauschen sich so Leute aus der Tech-Branche, vor allen Dingen aus dem Silicon Valley aus, über ihre Karriereperspektiven bei den unterschiedlichen Unternehmen, über Gehälter und so weiter, wie da so die Firmenkultur ist. Und da habe ich einen Thread gefunden, wo auch zwei Leute diese Zahl genannt haben, 30 Millionen US-Dollar. Und dann dachte ich, okay, vielleicht ist ja irgendwie was dran. Es ist rein Gerücht, überhaupt nicht irgendwie bestätigt und belegt. Aber ich fand es interessant, dass man diese Zahl jetzt an mehreren Stellen gefunden hat. Und fand es eben auch interessant, weil er nach dieser Übernahme viele Leute spekuliert haben, war das jetzt das erste One-Person, One-Billion-Unternehmen, hat jetzt eine Milliarde bekommen. Ja, also ich will das jetzt gar nicht schlecht machen, ist ja trotzdem noch, ich weiß nicht, wie lange der Typ gearbeitet hat.
Also wo würdest du für 30 Millionen hingehen?
Oder? Ja, würde ich einiges machen. Wenn ihr jetzt mich beim nächsten Festival in einem irgendwie Maskottchenkostüm seht, und dann wisst ihr, irgendjemand hat mir 10.000 Euro geboten.
Nein, aber was ich da schon krass fand, das war irgendwie das letzte Mal mein Learning der Folge, ehrlicherweise, dass ich da dann gefragt hatte, was du glaubst, was jetzt da sein Job ist und was er da jetzt macht und warum OpenAI das jetzt gemacht hat. Und du ja auch schon meintest, es war wahrscheinlich auch einfach ein bisschen Werbung. Es war wahrscheinlich auch einfach ein bisschen Werbung, dass sie den rübergeholt haben. Und wenn ich mir da jetzt überlege, wir haben uns ich habe mich aufgeregt über irgendwelche Super Bowl-Clips, die für 30 Sekunden 8 Millionen oder sowas gekostet haben. Und jetzt hat OpenAI einfach als kleinen PR-Move jemanden für 30 Millionen Euro angestellt. Also, es ist einfach nur noch absurd.
Ja, also mal, wenn man überlegt, da gab es ja auch Gerüchte, was die mittlerweile an Gehältern zahlen für so KI-Forscher und so weiter, die sich die ganzen Tech-Firmen da gegenseitig abwerben. Also es ist jetzt. In dem Kontext ist es nicht so die überraschende Zahl, finde ich, aber trotzdem natürlich krass, denn wenn jemand da, ich weiß jetzt nicht, wie lange er da dran entwickelt hat, aber sagen wir mal 2 Monate und dann 2 Monate 30 Millionen US-Dollar, schon machen, Wahnsinn,
ne?
Und überaus beachtlich. Also muss ich auch sagen, ziehe ich natürlich meinen Hut vor der unternehmerischen Leistung. Genau, das wollte ich an dieser Stelle einmal droppen und jetzt steigen wir ins erste Thema ein.
Vor 2 Wochen hatten wir eine sehr lustige Folge, in der wir unter anderem darüber gesprochen haben, welche Wörter ich nicht aussprechen kann. Und dabei haben wir ganz kurz hinten runtergeschluckt, dass es eine Serie gibt, deren Name ich auch nicht aussprechen kann und dass wir deswegen nicht darüber reden. Aber heute ist leider der Zeitpunkt gekommen. Heute müssen wir über diese Serie sprechen. Sie heißt Heated Rivalry. Es geht um Hockeyspieler, die in unterschiedlichen Teams sind und die Männer fangen dann an, sich zu lieben, obwohl sie ja eigentlich Rivalen sind und es ist total crazy durch die Decke gegangen in den USA und ist jetzt seit 3 Wochen auch in Deutschland auf HBO Max, kann man sich das angucken und es sind erstmal 3 Folgen bis hierhin, aber Roland hatte den Riecher, beziehungsweise hat den Riecher immer noch ein bisschen, dass das vielleicht auch hier ein super großer Erfolg werden kann und das unter anderem, weil sie nämlich in den USA so erfolgreich geworden sind, weil sie Clipper angestellt haben. Roland.
Genau, Clipper sind Menschen, die Kurzvideos schneiden und sich dann zielgerichtet die Stellen aussuchen, die halt so auf so Kurzvideoplattformen besonders gut funktionieren, mit denen man am schnellsten viral gehen kann. Es gibt da so verschiedene Spielarten noch und verschiedene Begriffe, was auch ein großer Begriff in diesem Zusammenhang sind Edits oder Fan-Edits, da kommt der Begriff eigentlich her, dass also Fans von einer Serie quasi Inhalte von dieser Serie nochmal neu zusammenschneiden, weil sie sich so damit identifizieren, dass sie die für einzelne Charaktere dann nochmal solche Zusammenschnitte machen. Und genau das ist offenbar bei Heated Rivalry passiert und dadurch ist diese Serie so erfolgreich geworden. Und das Krasse ist, dass jetzt HBO sogar eine dieser Personen, die so einen Fan-Edit erstellt hat, jetzt angestellt hat, dass sie für die dann halt künftig quasi Marketing macht, weil das für das Marketing mittlerweile so ein wichtiger Hebel geworden ist. Also und da muss man eben auch noch unterscheiden. Es gibt einerseits diese Clipper, die halt die viralsten Stellen aussuchen aus Podcasts. Diese Fan-Edits, die sind halt nochmal sehr viel liebevoller, kann man sagen. Die schneiden das dann, also ich habe mir einen diesen Heated Rivalry-Ding dann natürlich aus beruflichem Interesse angeschaut. Die hat dann irgendwie zu einem Song, hat sie wirklich Szenen so staccatohaft zusammengeschnitten, dass das genau auf den Rhythmus des Songs passt und war wirklich wahrscheinlich eine unheimliche Fussel- und Detailarbeit und schon beachtlich. Und das funktioniert dann natürlich auch in der Community super gut. Und
Wir werden euch die Beispiele auf jeden Fall unten verlinken, weil ich glaube, wenn man das jetzt so ein bisschen hört, denkt man so, ja toll Leute, die haben halt ein Video rausgeschnitten und haben Musik drunter gelegt und da ein bisschen auf den Beat geschnitten. Aber so ist es nicht. Es ist schon nochmal was anderes und es bringt nochmal so ein anderes Gefühl mit, was ja auch total klar ist, weil es ja einfach pures Marketing ist, beziehungsweise Videos, die aus der Community kommen, die sich damit identifizieren und die das alles total toll finden. Also es ist nicht irgendwer, der, weiß ich nicht, Marketing von einer Agentur und dann wahrscheinlich auch für 100 andere Firmen macht und dann so ein Video zusammenschneidet, sondern es ist richtig so Herzblut dahinter.
Ich habe ein Zitat gelesen von irgendeiner Mitarbeiterin eines Studios, die gesagt hat, these edits are love letters from the community und das merkt man halt den Videos auch an und deswegen funktioniert das so gut. Und ich hatte noch ein anderes aktuelles Beispiel. In Großbritannien ist Sam Fender zusammen mit Olivia Dean auf Platz 1 der Single Charts mit diesem Song Rain Me In. Und dieser Song ist schon im Dezember rausgekommen, ist jetzt erst auf die 1 gekommen. Meine Theorie ist, das liegt auch an Fan-Edits. Und zwar gab es irgendwie zuerst in Australien dieses Phänomen, dass Leute über Footballer solche Fan-Edits mit diesem Song, mit dem Teil von Olivia Dean zusammengeschnitten haben. Das ist dann irgendwie nach Großbritannien rübergeschwappt. Dann gab es auch zu Fußballspielern von der Premier League solche Edits. Und das hatte ich zuletzt massenhaft in meinem Feed sogar Leute, die sich in einem Podcast darüber unterhalten haben, wie sie angerührt sie davon waren. Und meine Theorie ist, dass das quasi den Song, das finale Ding war, das den Song auf der 1 gepusht hat. Also da sieht man, welche Macht dieser Hebel hat. Und ist für die Studios und Hollywood-Filme und so weiter mittlerweile super wichtig. Die stellen solche Leute selbst ein, mehrfach. Die versuchen, solche Clipper einzukaufen. Ist auch, glaube ich, wichtig, weil man findet ja die Serien immer häufiger oder Filme immer häufiger über Kurzvideoplattformen. Lässt sich ja inspirieren, habe ich auch so eine Statistik gelesen. Irgendwie 71% der Leute lassen sich da quasi inspirieren, welchen Content sie dann auf den Streaming-Plattformen anschauen.
Ja, auf jeden Fall. Aber es gibt ja eine Sache, die da vielleicht dann nicht ganz so schön ist, weil auf der einen Seite ist natürlich gutes Marketing, aber auf der anderen Seite, also für die Songs oder für die Filme, aber auf der anderen Seite gibt es ja auch sowas wie Urheberrecht. So, und das ist dann natürlich ein bisschen pikär, sage ich mal, weil einfach du natürlich irgendwas rausschneidest oder irgendwas nimmst, was überhaupt nicht dein Eigentum ist und dann machst du was ganz anderes daraus oder du nimmst einen Song und legst ihn oder über oder drunter oder weiß ich nicht was und benutzt ihn halt für irgendwas, für was er am Anfang vielleicht überhaupt gar nicht gedacht war oder er wird einfach so benutzt und das ist natürlich schwierig.
Ja, ich glaube schon, dass das schwierig ist. Wir haben auch gerade in Deutschland hier einen Fall, wo es da irgendwie viel Furor macht, dass irgendwie Sony Abmahnungen rausgeschickt hat an kleine Influencer-Accounts wegen unberechtigter Nutzung von Musik und so weiter.
Ja.
Das ist natürlich alles immer in der Grauzone. Und auch im Filmbereich, wenn man da Sachen einfach so verwendet, können natürlich einen die Studios auch zu Recht verklagen. Da gibt es dann ja auch Accounts, die damit Geld verdienen und so weiter, dann von den Plattformen Kohle davon bekommen. Ist eigentlich alles ein riesiges Kuddelmuddel, aber es ändert nichts daran, dass die Nutzer das halt angucken, diese Inhalte, und dass es funktioniert. Und das Interessante fand ich eben auch nochmal, ich habe dann jetzt in der Recherche ein paar Artikel gelesen, gab auch einen älteren aus dem Wall Street Journal aus dem letzten Jahr, dass sich das eben mittlerweile nicht mehr nur auf die Entertainment-Branche beschränkt, sondern dass dieses Phänomen der Clipper, dass es das auch in allen anderen Bereichen gibt. Da gibt es eben diesen Artikel aus dem Wall Street Journal. Also es gibt Leute, die dann versuchen, ein Geschäft draus zu machen, die so einen Marktplatz aufbauen, wo sie die Clipper, die dann häufig auch irgendwelche Teenies aus der Provinz sind, zusammenbringen mit Marken. Und die haben dann auch Beispiele genannt von, da war so ein Unternehmer, der gesagt hat, ja, ich gebe 250.000 US-Dollar im Monat an Google und Meta raus, dann kann ich auch irgendwie für 15.000 US-Dollar im Monat an irgendwelche Teenies zahlen, dafür, dass sie da versuchen, für mich virale Videos zu generieren. Und das ist halt auch super günstig, kostet irgendwie 50 bis 2 US-Dollar pro 1000 Views. Also man zahlt dann offenbar wirklich nur für die generierten Views, und das ist natürlich schon günstig im Vergleich zu dem, was man auf anderen Plattformen so mittlerweile an TKPs zahlt.
Ja, und ich fand das ganz Interessante daran auch noch, dass die ja nicht nur Stellen rausschneiden und die dann auf TikTok irgendwie optimieren und da schneiden, sondern es ist dann tatsächlich auch so, also zu dem Job eines Clippers gehört ja dann auch, dass sie sich irgendwie 10, 20 Accounts über dieses Thema oder über dieses Produkt machen, und das sind dann sogenannte Fan-Accounts, und über diese 10, 20 Accounts spielen sie dann alle Snippets, die sie da rausgeschnitten haben, und das sind wahrscheinlich super viele. Das heißt, so oder so wird das irgendwie in deinem Feed enden, weil es einfach die Masse ist, die da ja auch den Druck aufbaut.
Ja, also ich glaube auch, da wird ein unheimliches Volumen generiert, und dann wird halt einfach geguckt, was kleben bleibt. So, was funktioniert für den Algorithmus am besten, und dann ist das Entscheidende, und kann man ja ohne Ende hochladen auf den Plattformen. Vielleicht stellen sich jetzt noch einige die Frage, ja, wenn ich jetzt keinen eigenen Content habe, was mache ich denn dann? Welchen Content kann ich diesen Clippern dann geben, mit dem sie da quasi Reichweite generieren können? Da bin ich auf einen ganz interessanten Case gestoßen bei meiner Recherche. Es gibt so eine Roboterfirma, OneX heißt die. Die haben diesem Streamer Kai Cenat, über den wir hier auch mal gesprochen haben, das ist ein Streaming-Marathon, dem haben sie so einen Roboter oder mehrere davon sogar in sein Haus gestellt, und dann hat er damit gestreamt, und dann haben diese Clipper zielgerichtet die Stellen rausgesucht, die am kontroversesten sind, so funktioniert es halt häufig auch, wo er irgendwie mal diese Roboter so ein bisschen durch die Gegend geschubst hat, und dann haben die irgendwie eine halbe Milliarde Views damit generiert. Die hat dann 40.000 US-Dollar gekostet, aber eine halbe Milliarde Views generiert. Also ich glaube, diese Zusammenarbeit mit Creatern oder Influencern, um Inhalte zu generieren und diese Inhalte dann den Clippern zu geben, kann vielleicht auch ganz gut funktionieren. Ist eine super intransparente Industrie, wird über Discord-Server organisiert und so weiter. Wie gesagt, irgendwelche Teenager, aber es sind halt krasse Zahlen, die damit teilweise generiert wurden. Und fand ich super interessant, da mal hinter die Kulissen zu schauen.
Ja, ich glaube, das kann auf jeden Fall für jede Firma irgendwie interessant sein, sich mal damit auseinanderzusetzen, egal was für ein Produkt auch. Ich glaube nur, was man mitbringen muss, ist so ein bisschen die Willingness von der CI loszulassen, die Marke vielleicht ein bisschen loszulassen, weil natürlich werden sich diese Clipper da jetzt nicht darum scheren, dass das Logo perfekt ausgerichtet ist oder dass die Untertitel auch in der Schriftart sind, wie ihr sie euch dann wünscht, sondern da ist dann halt echt alles nur auf wir gehen viral, und das ist jetzt gerade die Schrift, die alle benutzen und die am besten lesbar ist. Nur darauf wird da geachtet. Ne?
Ja, also das ist auch nicht immer alles so sagen. Der Wahrheit entsprechend so. Da muss man, glaube ich, schon wirklich sehr gut loslassen können. Wenn ihr es probiert, dann schreibt uns doch gern hinterher mal eine E-Mail. Ich warte immer noch drauf, dass sich jemand mit Erfahrungsberichten meldet. Ich freue mich drauf. I hate to say it, it's likely over for us. In next to no time, one person is going to be able to sit at a computer and create a movie indistinguishable from what Hollywood now releases. Das sagt der Autor von Deadpool, diesem Hollywood-Film. Und zwar ist das seine Reaktion auf einen viralen Clip auf Twitter, in dem sich Brad Pitt und Tom Cruise eine wilde Schlägerei liefern. Und dieses ganze Video ist eben nie wirklich gedreht worden, sondern ihr könnt es euch schon denken, es ist KI-generiert. Dahinter steht C-Dance 2.0, das ist das neueste Videogenerierungsmodell von ByteDance, und das hat große Wellen geschlagen, hat Hollywood nochmal erneut nochmal stärker quasi vor KI erzittern lassen. Und genau, dieses Zitat ist aus einem Variety-Artikel. Also die ganze Hollywood-Presse hat sich da auch draufgesetzt und hat sich das angeguckt. Hast du dir das Video mal angeschaut?
Ich habe mir das Video angeguckt. Ich fand's auch extrem krass. Und ich muss ja auch wieder sagen, ich bin ja schon wieder auf der anderen Seite. Also mich hat es überhaupt nicht erschüttert. Ich fand es einfach nur so spannend. Ich bin einfach so gespannt, was jetzt passiert. Ja, und auch ganz interessant, ich habe nämlich letztens einen Talk gesehen von Matthew McConaughey und dem Timothy Chalamet. Und die saßen in Austin und wurden von einer Schülerin gefragt, wie sie das denn jetzt sehen mit der ganzen Entwicklung, mit KI und Hollywood. Und Matthew McConaughey hat da sehr toll geantwortet und war ein bisschen auf meiner Seite, endlich mal. Irgendwie wer, der auch nicht so mega die große Angst hat, sondern er meinte, hey, das kommt sowieso, wir müssen uns da irgendwie gar nicht vorbereiten oder da irgendwie moralisch noch gegen argumentieren. Das wird auf jeden Fall kommen, KI wird kommen und wir müssen uns einfach nur darauf vorbereiten. Und wir als Schauspieler, das Einzige, was wir halt machen können, ist einfach uns selbst schützen, Patent auf unsere Gesichtszüge, auf unsere Körper anlegen, damit wir dann wenigstens noch mitentscheiden können, wo wir jetzt mitspielen und wo nicht. Ich weiß auch manchmal nicht, ob ich die Diskussion auch so ein bisschen, ich beobachte sie auch so ein bisschen mit dem Schmunzeln, weißt du, weil ja, okay, Hollywood ist halt eine Milliardenindustrie, so, alle, die jetzt in dieser Milliardenindustrie irgendwie was gemacht haben, haben auch schon für sich und die nächsten 3 Generationen irgendwie ausgesorgt und beschweren sich dann jetzt darüber, dass sie jetzt keine Filme mehr machen können und dass halt junge Leute Filme machen können. Und da sind einfach keine Gates mehr, weißt du? Also es ist nicht mehr so, du musst jetzt nicht irgendwo reinkommen und du musst nicht irgendeine private Filmschule und irgendwelche Kontakte haben, um irgendwelche geilen Movies zu machen, sondern du kannst es einfach zu Hause machen.
Kein Nepo-Baby mehr sein.
Ja, sondern du kannst es halt einfach zu Hause machen und es ist doch einfach auch so ein bisschen Chancengleichheit.
Ja, dem stimme ich zu, aber natürlich, ich meine, wenn da irgendwie... wenn da mit Gesichtern von Prominenten gearbeitet wird, dann ist es natürlich schon wieder rechtlich eine große Frage. Ganz interessant, Matthew McConaughey, der gab es ja vor kurzem in den Schlagzeilen, dass der versucht, glaube ich, irgendwie sein Gesicht rechtlich zu schützen oder auch so einzelne Catchphrases von ihm, wie dieses Alright, Alright, Alright,
ja.
Dass er versucht, das schützen zu lassen, um gegen...
Und das finde ich auch total, also das finde ich auch total richtig, klar, also weil es ist ja immer noch die Identität und mit dem Aussehen, mit dem man da irgendwie spielt und da sollten die auf jeden Fall berechtigt sein, mitzureden. Aber wenn man einfach nur mal das Kreative betrachtet und was Leute damit machen können, dann finde ich es schon ganz cool.
Also Hollywood hat auf jeden Fall, ich habe noch ein bisschen nachgelesen, hat natürlich einmal mit Kratzen und Beißen reagiert. Irgendwie Netflix und Warner Bros. Haben, glaube ich, ByteDance jetzt wegen Urheberrechtsverstößen verklagt. Ist ja auch naheliegend und verständlich. Andererseits habe ich dann auch wieder so einen Tweet oder so einen Bericht gelesen, wo jemand sagt, hinter den Kulissen wird in Hollywood schon viel mehr mit KI gearbeitet, als öffentlich zugegeben wird. Sei es von irgendwie Special Effects über auch Script. Ich gab ja, glaube ich, diese Anekdote, also das stand jetzt nicht in dem Artikel, ich glaube, die Anekdote, dass bei Stranger Things gab es dann irgendwie so ein Behind the Scenes und dann hat man halt diese Duffer Brothers gesehen und hat ihren Rechner auch gesehen und hat auch gesehen, dass sie in einem Tab ChatGPT geöffnet hatten, wo sie versucht, offensichtlich dann auch irgendwie sich beim Script schreiben am Versuchen ein bisschen inspirieren oder nachhelfen zu lassen.
Ja, und es ist ja auch total in Ordnung. Wir machen das ja auch, weißt du?
Ja.
Also ich meine, für diesen Podcast packen wir uns sicherlich auch ein paar Sachen in Gemini rein und gucken mal, was da rauskommt oder lassen uns vielleicht ein paar Artikel zusammenfassen. Das ist ja auch in Ordnung und das ist ja auch total fair und das macht ja jeder und ich finde, da kann man das auch mal zugeben. So.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ist ja auch nichts Ehrenrühriges. Ich fand noch ganz interessant, ich habe einen Vanity Fair Artikel gelesen über The New Late Night, wo sie so ein paar Creator in so eine Liste gepackt haben, wo sie gesagt haben, Late Night funktioniert nicht mehr, die alten Late Night Hosts und das alte Format funktioniert nicht mehr. Es gibt jetzt so neue Formate wie dieses Chicken Shop Date mit der Emilia D. Moldenberg oder diese Subway Takes. Da war jetzt so ein bisschen die Theorie, die ich draus gezogen habe, dass die Entertainment-Branche zu so eher unperfekten Settings geht, halt die nicht mehr so inszeniert wirken, sondern halt versuchen, eher in so ungewöhnliche Settings die Leute reinzulocken, um dieses Formelhafte irgendwie ein bisschen aufzubrechen. Und dann hatte ich die ja auch noch weitergeschickt, glaube ich, gab es ja gerade noch dieses Beispiel von Friends Keep Secrets, das ist irgendwie ein neues Format, irgendwas zwischen Live-Podcast, Big Brother und irgendwie Friends-Serie mit dem Benny Blanco, hier dem Musikproduzenten, dem Ehemann von Selena Gomez, Lil Dicky und dessen Ehefrau, die dann irgendwie, ja, also das ist irgendwie eine Mischung aus Big Brother und Podcast, die laden dann Leute zu sich ein und dann sind überall Kameras und dann Gibt es aber irgendwelche ungewöhnlichen Ereignisse und so weiter?
Also zu sich in die Wohnung, ne? Bis du mir irgendwie nochmal geschrieben hattest, dass das ein Podcast ist, habe ich auch gar nicht, ich habe den Trailer gesehen, ich habe gar nicht gecheckt, dass das ein Podcast sein soll, weil das ist quasi aufgesetzt wie so eine Wohnung, überall sind Kameras, sie reden auch einfach überall und dann wird daraus aber ein Podcast und dann kommen irgendwelche Gäste einfach rein in diese Wohnung und dann wird daraus ein Podcast gemacht und die machen auch die ganze Zeit einfach
nicht nur irgendwelche Gäste, also das fand ich halt krass, ja. Vor allem wie stargespickt das, Ed Sheeran, Lizzo, Kendall Jenner, noch einen Rapper, den ich vermutlich kennen müsste, aber nicht leider nicht erkannt habe, vermutlich erkennen ihn einige HörerInnen, schon crazy, welche Namen da auftauchen,
ja.
Und dass da so ein neues Format dann schon gleich solche Leute anlocken kann, fand ich nur ganz interessanten Popkultur-Effekt an der Seite. So ein richtiges Marketing-Takeaway haben wir nicht, aber kann ja trotzdem ganz, ganz nett sein, sich diese Formate mal anzugucken, sich davon vielleicht für eigenen Content so ein bisschen inspirieren zu lassen.
Ja, das auf jeden Fall, weil das beginnt ja auch so, der Trailer beginnt ja auch so und der sagt, ja, eigentlich ist doch total langweilig, dass zwei Menschen einfach in so einem Studio sitzen mit so einem Mikrofon vor ihrem Mund und irgendwie probieren, einen Podcast aufzunehmen. Wir brechen das jetzt alles mal auf und machen total neues Format daraus. Und ganz ehrlich, recht haben sie. Recht
Touché.
Haben sie.
Touché.
Ja.
Und warum erzähle ich das jetzt an dieser Stelle? Ich glaube, es ist vielleicht so ein bisschen eine Reaktion auf diese ganze KI-Angst, weil warum kann man so eine Schlägerei zwischen Brad Pitt und Tom Cruise jetzt auch mit einem KI-Modell generieren lassen? Einfach weil sowas schon 5000 Mal gedreht wurde und jeder genau weiß, wie es aussieht. Da gibt es einfach dieses Muster und das kannst du einfach vom KI-Modell replizieren lassen. Ich glaube, jetzt geht es halt eher so in Richtung, in Anführungszeichen, Authentizität. Machen halt einen Live-Podcast in ihrer Wohnung oder in einem Chicken-Shop. Oder hier in Deutschland gibt es ja dieses Beispiel Take Me Späti, wo dann irgendwie zwei Leute im Späti sitzen, was halt vorher auch noch nicht gab. Und versuchen halt so aus diesem Formelhaften rauszukommen, damit man nicht so kopierbar ist.
Das letzte Thema der Folge steht schon wieder auf dem Programm. Das heißt, es wird natürlich hinten raus wieder super spannend. Und zwar steht bei mir hier im Skript: Essay über KI-Zukunft in 2028 lässt die Börse zittern. Also Roland ist da top informiert und hat sich da was aus den Fingern gesogen beziehungsweise was gelesen, was er euch jetzt hier unbedingt nochmal mitteilen will. Und vielleicht lässt es ja auch euch erzittern.
Genau, und das ist ein ganz interessantes Ding. Das ist quasi ein Essay und interessantes Format, weil es irgendwie ein Rückblick aus dem Jahr 2028 ist. Also ein fiktiver Rückblick darüber, was in den Jahren vor 2028 stattgefunden hat. Und dann ist eben das Szenario, es gibt 10% Arbeitslosigkeit, der S&P, also der Aktienindex der 500 größten Unternehmen in den USA, ist um 38% zurückgegangen. Also wirtschaftlich ist es gerade alle nicht so doll. Und dann skizziert er einmal auf, was passiert ist und warum da jetzt die Lage gerade nicht so rosig ist. Und wenn man es einmal so zusammenfassen will, kann man sagen, also KI ist super groß geworden und macht unheimlich viel. Aber das Problem ist, die KI konsumiert nicht. Die Menschen konsumieren, aber die haben keine Arbeit mehr, deswegen haben sie keine Kohle mehr, um die für den Konsum auszugeben. Dann gibt es so die Rede von einem Ghost GDP, also einem Geister-BPI, einem Bruttoinlands-BIP, quasi einer Geisterwirtschaft, die quasi gar nicht, wo dann gar nicht mehr wirklicher Wert entsteht. Also die KI ist schlau geworden, dadurch werden Leute entlassen, um Geld zu sparen, die kaufen dann, haben dann kein Geld mehr, um einzukaufen. Die Unternehmen machen weniger Umsatz, dadurch müssen sie noch mehr sparen, versuchen noch mehr Richtung KI zu gehen und das Ganze ist halt eben so ein Teufelskreislauf, der dann quasi für die Wirtschaft eher nicht so positive Auswirkungen hat. Und das haben offensichtlich, hat so einen Nerv getroffen, diese Essay, dass dann viele gedacht haben, okay, vielleicht sind diese ganzen Tech-Stocks und so weiter, gerade die Softwarefirmen, die dann möglicherweise durch KI stärker ersetzt werden, sind dann doch nicht mehr so viel wert. Und dann ist da so eine Nervosität und dann, wie es wahrscheinlich auch so ist, lässt sich natürlich schwer rekonstruieren. Aber so ein Schneeball-Effekt, dass das viele Tech-Stocks getroffen hat. Auch viele, die in diesem Essay dann namentlich genannt worden sind. Du hast dir den Text bestimmt komplett durchgelesen. So wie ich auch.
Ich habe natürlich nicht meine KI gefragt, hey, kannst du mir das mal zusammenfassen?
Nee.
Doch, habe ich ehrlicherweise gemacht und ist genau das gleiche rausgekommen wie bei dir. Und ich fand es super interessant, mir das anzugucken, weil es ist ja eine totale Dystopie, aber es ist auch so zum Greifen nah. Also ich verstehe das schon, dass das Leute zum Zittern bzw. zum Verkaufen der Aktien bewegt hat. Ja, ich fand es fand's krass.
Also ich wollte zum einen natürlich die Story erzählen, dass hier also ein Blogartikel da so die Börse in Bewegung setzt.
Ich dachte gerade, du sagst, ich wollte die Story erzählen, dass ich mir so einen Blogartikel durchgelesen habe.
Ich habe mir natürlich auch überlegt, warum das jetzt für uns hier für einen Marketing-Podcast relevant ist. Und da kann man im Grunde ja nochmal die Story erzählen, die wir schon mal hatten über das Thema KI-Agenten, wenn dann KI-Agenten künftig noch viel mehr Aufgaben erledigen, dass die quasi gar nicht mehr anfällig sind für die typischen Marketinghebel, für Branding, für Markentreue, Markenloyalität und diese ganzen Werbeversprechen, die es so gibt, die ganzen emotionalen Sachen, mit denen Marken aufgeladen werden. Es gab auch diesen Aspekt, dass KI-Agenten ja nicht faul sind. Also Menschen sind ja häufig faul in ihren wirtschaftlichen Entscheidungen. Wenn man dann im Supermarkt geht, dann kauft man das von der Marke, das man schon kennt. Oder man hat ein Produkt sogar im Abo und vergisst dann, das irgendwie zu kündigen. Oder die Hürden sind viel zu groß, wenn man zum Produkt wechseln will. Kann ja auch im P2P-Bereich eine Software sein. Dann sind die Implementierungshürden von einem neuen Produkt sind bisher viel zu groß. Aber wenn es dann jetzt halt künftig der KI-Agent macht, sich um die ganze Implementierung der neuen Software kümmert, dann geht man halt nur noch aufs günstigste Produkt, dann werden halt auch so Wertschöpfungsketten in der Wirtschaft nochmal ordentlich durcheinander gewirbelt. Und deswegen ist es schon auch für Marketeers interessant. Wie gesagt, ist jetzt ein Zukunftsszenario und so, aber trotzdem glaube ich ganz interessant, sich das einmal durchgelesen zu haben oder sich zumindest das von einer KI zusammengefasst haben zu lassen.
Ja, und dann danach einfach wieder seinen kompletten Job in Frage stellen. Nein, aber ich finde schon, also auch hier muss ich wieder sagen, es ist einfach eine Veränderung und ich glaube, das ist halt das, was am meisten immer irgendwie scary ist, wenn sich irgendwas verändert, was jetzt die ganze Zeit so funktioniert hat und wo man irgendwie denkt, hey, so müsste es doch jetzt auch weiterlaufen. Aber es ist eine Veränderung und ich glaube, auch wir werden ja darauf entsprechend irgendwie reagieren, unsere Branche auch. Und das finde ich halt ist das Spannende daran zu sehen. Also was wird mit uns passieren?
Das hört ihr dann in der nächsten Folge. Ja, kommen wir zum Abschluss noch zu unserer beliebten Rubrik, der LinkedIn-Post der Woche. Und zwar habe ich einen Post von Ben Harmanus gesehen, von HubSpot. Und der hat gefragt, wird Spotify zum Social Network? Und zwar hat er nochmal daran erinnert, dass es jetzt Gruppenchats auf Spotify gibt. Und das hatte ich gar nicht mitbekommen und fand es auch eine ganz interessante Info und ein ganz interessantes Feature, weil Spotify sich ja gerade sehr verändert. Wir hatten ja hier schon dieses Beispiel von dieser Manja Benja, dass da quasi ein Videopodcast in den Top 50 ist. Und ich sehe das einfach auch sehr stark gerade, dass Spotify sich stärker zu einer Creator-Plattform wandelt. Und wenn es dann auch Möglichkeiten gibt mit Gruppenchats und dann potenziell auch als Creator ja in Zukunft vielleicht ein Gruppenchat, dass du da Communities aufbauen kannst, dass es damit dann vielleicht auch stärker zu einer Marketing-Plattform noch stärker als bisher wird. Das fand ich auf jeden Fall einen ganz interessanten Post. Ben hatte da noch ein paar ganz interessante Denkansätze dazu und verlinken wir gerne in den Shownotes. Hast du ihn dir angeguckt, Julia?
Ja, ich habe mir den Post angeguckt und ich habe mir aber vor allen Dingen auch angeguckt, also die Gruppenchats sind jetzt, glaube ich, neu, aber dass man innerhalb von Spotify jetzt auch mit seinen FollowerInnen bzw. Freundinnen chatten kann, so wie bei WhatsApp, das gibt es tatsächlich schon eine Weile. Und ich meine sogar, dass ich das mal vorgeschlagen habe als Thema. Und damals hast du gesagt, ja, ich nehme das mal mit. Und dann ist es nie wieder zum Thema geworden. Deswegen freut mich, dass das jetzt das hier nochmal durch den Ben nochmal zum Thema geworden ist. Ich finde es nämlich auch wirklich eine scharfe Beobachtung, dass Spotify, also irgendwie scheint ja das, was sie bisher gemacht haben, nicht mehr ganz so zu funktionieren oder sie können da nicht mehr so ganz so gut wachsen, weil jetzt, wie gesagt, dass sie irgendwie ein bisschen die Fühler ausstrecken in Richtung YouTube und da irgendwie ein bisschen probieren, ein bisschen was abzukratzen, dann in Richtung total Social und von WhatsApp und mit Schreiben und sowas allem. Ja, sind wir mal gespannt, wann es die ersten Spotify-Stories gibt, die man aufnehmen kann, wenn sie sich da noch ein bisschen was von Instagram abkratzen wollen, ja.
Ja, und wie gehabt, wenn ihr irgendwie einen spannenden LinkedIn-Post seht, dann markiert uns doch drunter, dann schauen wir uns das gerne an. Und ansonsten bleibt uns nur zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns hoffentlich nächste Woche wieder in alter Frische. Ihr könnt uns natürlich auch abonnieren, ihr könnt den Podcast bewerten, ihr könnt ihn weiterschicken, ihr könnt uns auf den Social Accounts folgen, ihr könnt uns eine E-Mail schicken an takeaway@omr.com. Wir freuen uns über jegliches Feedback, jegliche Unterstützung, sind wir super dankbar und auch darauf angewiesen. Und ja, ansonsten bis nächste Woche.
Tschüss!
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.